Servus und grüß Gott zu einer neuen Folge von
Bits, Buffs und Bildung.
Ja, dann willkommen zur neuesten Episode. Heute spreche ich mit Hendrik Haverkamp von Fiete.ai, einer KI-gesteuerten Feedback-Plattform, bei der Lehrerinnen und Lehrer quasi Feedback Vorgaben einpflegen können und Schüler können dann ihre Arbeiten dort einreichen und erhalten dann eben ein KI-gestütztes Feedback. Er wird uns einiges zu dieser Plattform erzählen, auch was so hinter Fiete steckt. Und ja, wir können gespannt sein. Grüß dich, Hendrik. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns und ein bisschen Fiete vorstellst. Vielleicht auch ein paar Fragen, die bei mir aufgetaucht sind. Ich war vor einiger Zeit auf der Alp-Dillingen-Tagung zu KI und da kam euer Portal natürlich zur Sprache neben Phobis und Schul-KI. Und da habe ich so ein bisschen festgestellt, dass sich das doch deutlich unterscheidet von zum Beispiel dieser Allzweckwaffe Phobis oder auch Schul-KI. Und da ich zumindest vom Gefühl her das Gefühl hatte, es jetzt eher für Sprachfächer oder Deutsch eigentlich gedacht, habe ich da natürlich bisher gar keinen Zugang zu gehabt. Und habe selber da auch wenig Ahnung, wie quasi da die Zielgruppe ist. Und ja, deswegen habe ich dich eingeladen und hoffe, dass wir da ein bisschen näher drauf eingehen können. Vielleicht kannst du das ja auch einfach gleich am Anfang mal machen, dass du ein bisschen erzählst, wie vielleicht die Grundidee war für euer Portal und ja, was ihr eigentlich damit ja uns Lehrern an Hilfestellungen und an Erleichterungen eigentlich anbieten wollt.
Ja, vielen Dank, Dirk, dass ich heute bei dir im Podcast sein darf. Das Interessante bei unserem Tool ist ja im Prinzip, dass es von Lehrern für Lehrer entwickelt ist. Ich bin ja selbst Lehrer am Evangelisch-Stiftischen Gymnasium und habe halt immer wieder gemerkt, wie schwierig das ist, systematisch meinen Schülerinnen und Schülern auch über einen längeren Zeitraum Feedback zu geben. Ich kann halt nicht allen Kindern in jeder Stunde eine Rückmeldung zu ihren Texten geben. Das schaffe ich zeitlich gar nicht und ich sage mal, nach dem dritten Text, den ich vorlesen lassen würde im Klassenraum, würde wahrscheinlich die andere Klassenhälfte schon längst abgedriftet und eingeschlafen sein. Und als dann im letzten Jahr diese großen Sprachmodelle so leistungsstark geworden sind, habe ich mir überlegt, dass es doch eigentlich sensationell wäre, wenn wir Schülerinnen und Schülern eigentlich in jeder Stunde oder zu jeder Aufgabe eine Rückmeldung geben könnten. Und das war dann, glaube ich, so die Geburtsstunde von Fiete.ai. Und dann sind ganz, ganz viele Zufälle hinzugekommen, die diese Gründung irgendwie begünstigt haben. Ich bin zu dem Zeitpunkt von Professorin Doris Wessels angesprochen worden, ob ich nicht ins virtuelle Kompetenzzentrum VK Kiva eintreten möchte. Und das habe ich sehr gerne gemacht und habe da Malte Hecht kennengelernt. Und Malte ist eben der Entwickler, der hinter Fiete.ai steht. Und wir haben uns dann eben zusammengetan im letzten Jahr und haben die Möglichkeiten, die eben diese großen Sprachmodelle haben, sehr genau analysiert und haben dann geguckt, was können wir eigentlich für ein interessantes Tool für Lehrkräfte entwickeln und haben aber eigentlich direkt auch darauf gesetzt, Lehrkräfte mit ins Boot zu holen und haben jetzt einen Discord-Channel, wo über 3000 Lehrkräfte mit uns diskutieren, wie Fiete sich weiterentwickeln soll und welche Features es braucht. Und genau, also wir haben das von Anfang an im Prinzip so wirklich für Lehrkräfte gemacht, aus dem eigenen Bedürfnis heraus einfach möglichst allen Schülerinnen und Schülern ein gutes Feedback geben zu können.
Okay, ich höre schon Discord, muss ich lachen, weil viele nicht wissen, glaube ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn ich bei uns Discord erwähne, dann sagen viele, was ist das denn? Und wenn sie es dann wissen, würden sie wahrscheinlich sich gar nicht dort einloggen können und den Server gar nicht finden. Aber war das wirklich, also ging das gut oder trifft sich dort quasi wieder so wie ja üblich, also die Interessenselite, wenn es um KI und Digitalisierung geht? Oder habt ihr das Gefühl, dass ihr da schon einen Querschnitt jetzt erwischt habt an Leuten, die euch Feedback geben? Ich denke, anfangs, klar, wird sich da nur die besonders Interessierten treffen, aber mittlerweile?
Genau, also bei über 3000 Leuten, da würde ich schon denken, dass das nicht nur die digital affine Elite ist, sondern dass es eben auch anfängt, ein Querschnitt zu sein. Und das zeigt sich eben auch, dass da eben nicht nur Spezialfragen gestellt werden, sondern dass es da eben auch darum geht, wie verteile ich jetzt Aufgaben oder wie mache ich dies oder jenes. Also auch Basics im Prinzip immer mal wieder angefragt werden. Und so komplex ist es ja auch nicht. Also von daher denke ich mal, dass die Hürde, sich da anzumelden, gar nicht so hoch ist. Aber es ist auch keine Voraussetzung dafür. Es ist wirklich für diejenigen, die Interesse daran haben, das Tool mit uns gemeinsam weiterzuentwickeln oder die eben Fragen haben, die sie gerne gelöst haben wollen, dann können die sich da anmelden. Aber das ist keine Voraussetzung, um Fiete bedienen zu können.
Nee, das ist ja keine Accountverknüpfung oder so, genau. Nee, ich war tatsächlich mit bei den Ersten dabei, die das ausprobiert haben. Ich habe das irgendwo gelesen, habe vorher noch nie davon gehört, habe mich dann auch auf Discord da in euren Channel eingeloggt. Ich weiß nicht, wie viele da waren, aber es waren vielleicht 10 oder 20 oder so. Es ging um diese Beta-Version und die Beta-Tests, die ihr da ausgeschrieben hattet, wo man, glaube ich, 5 Feedbacks irgendwie ausprobieren konnte. Und ich wusste jetzt überhaupt gar nichts. Ich dachte mir, ja gut, das ist jetzt mal für Chemie aus, aber es ging ja mehr um Textproduktion. Also es geht jetzt nicht darum, dass ich da eine chemische Gleichung eingeben kann und dann wird danach quasi anhand von verschiedenen Kriterien, die ich jetzt vorgeben würde, was in Chemie wahnsinnig schwierig ist, danach dann ein Feedback gegeben. Sondern wenn ich es ja richtig verstanden habe, dann ist das Portal ja gedacht, um Textproduktionen, die Schüler gemacht haben, mit einem vom Lehrer eingepflegten Feedback-Kriterienkatalog also eine Rückmeldung zu geben an die Schüler, oder? So kurz zusammengefasst. Oder?
Ach so, perfekt.
Ist es zu kurz gefasst?
Nein, hast du perfekt zusammengefasst. Das war die ursprüngliche Idee. Das sind vor allen Dingen eben textbasierte Aufgaben, die gefeedbackt werden können in allen Fächern. Das funktioniert natürlich besonders gut in Deutsch und in den modernen Fremdsprachen, weil Fiete ja auch 8 Sprachen beherrscht. Also kann ich das genauso gut auch in Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch etc. einsetzen. Aber das funktioniert natürlich im Prinzip in allen Fächern, wo es textbasierte Aufgaben gibt. Und jetzt muss ich vielleicht ganz kurz sagen, aber seit gestern funktioniert es eben auch, glaube ich, mit Abbildungen. Also du könntest jetzt auch eine Versuchsbeschreibung oder einen Versuchsaufbau als Foto hochladen und könntest jetzt zum Beispiel auch deinen Schülerinnen und Schülern den Auftrag geben, eine Versuchsbeschreibung auf der Basis dieser Abbildung zu erstellen, weil Fiete seit gestern auch multimodale Aufgaben sozusagen feedbacken kann. Also es geht auch mit Karikaturen, Bildbeschreibungen, Diagrammen etc. Und ich denke mal, dass es jetzt dann auch vor allen Dingen auch für die MINT-Fächer interessant wird und vielleicht auch für deine Fächer mit Biologie und Chemie interessant ist, weil man jetzt eben auch ganz andere Aufgaben, die nicht unbedingt textgebunden sein müssen, feedbacken kann.
Ja, bei uns im Bio ist halt vor allem interessant, wenn man Diagramme hat. Also wenn man jetzt sagt, man hat irgendwelche ökologischen Feldexperimente gemacht, hat einen Temperaturkurvenverlauf und den gilt es jetzt auszuwerten. Also dass ich sage, ich habe die, stelle die der KI bereit und dann eben soll der Schüler oder Schülerin Auswertung dazu schreiben. Und ja, ich schreibe ja nicht irgendwie eine Auswertung, sondern ich muss da auf bestimmte Punkte achten und die könnte man dann als Feedback-Kriterien quasi angeben. Also das könnte ich mir schon gut vorstellen, auch für Biologie. Chemie ist, glaube ich, ein bisschen tricky, weil da geht es auch oft um Valenzstrichformel zeichnen und da sind dann immer so ein paar Themen, die ein bisschen tricky sind. Aber am Anfang, klar, wenn man so Trennverfahren beschreibt oder genau Versuchsbeschreibungen macht, ja. Da könnte ich mir das schon gut vorstellen. Ja.
Genau, du hast im Prinzip auch schon 2, 3 wichtige Punkte angesprochen, die für die Qualität des Feedbacks, glaube ich, unglaublich wichtig sind. Also man muss natürlich eine vernünftig formulierte Fragestellung oder einen Arbeitsauftrag haben. Und da hast du ja gerade schon diese Feedback-Kriterien angeführt. Diese Feedback-Kriterien, die sind wirklich, wirklich wichtig, dass sie so formuliert sind, dass zum einen die Schülerinnen und Schüler verstehen, was sie tun sollen, aber zum anderen bilden diese Feedback-Kriterien auch den Fokus für das Sprachmodell im Hintergrund. Ich muss die nicht ausformulieren wie eine Musterlösung, aber ich sollte sozusagen der KI schon zeigen, worauf sie Wert legen soll bei dem Feedback. Und wenn ich dann auch noch Kontextmaterial, also zum Beispiel ein Lehrbuchtext oder eben Diagramm wie bei dir, hinterlege, dann ist das eigentlich die Voraussetzung dafür, dass das Feedback, was die Schülerinnen und Schüler von der KI bekommen, dann tatsächlich auch sehr passgenau und eben auch sehr gut ausfällt. Das heißt, wenn ich schlechte Kriterien habe, dann kommt auch, ist das Feedback natürlich auch nicht ganz so optimal. Ne? Also dieses Prinzip Garbage in, Garbage out, das trifft im Prinzip hier auch zu. Wenn ich die drei Sachen aber berücksichtige, eine gut formulierte, klare Aufgabenstellung, deutliche Feedback-Kriterien und einen Bezugstext, dann habe ich die Gewähr, dass das Feedback danach auch super ist.
Ja, Sprachmodelle wären ja eigentlich perfekt dafür geeignet. Also wenn ich jetzt an Naturwissenschaften denke, habe ich es jetzt oft ausprobiert. Ich habe jetzt auch schon bei Phobos und auch bei OpenAI kann man ja so eigene GPTs erstellen für Chemie dann auch mal ausprobiert. Aber es ist halt immer das Problem, wenn es irgendwann nicht weitergeht oder wenn es irgendwann an eine Grenze kommt, wo man das Gefühl hat, die KI sagt jetzt nicht, keine Ahnung, sondern dann wird halt ein bisschen fantasiert. Ist es so, dass ich mit dem Feedback-Katalog den dazu zwingen kann? Ja, ist das schon, also das ist ja quasi das Ziel dieser Kriterien, dass ich sage, bitte nur an das halten. Gibt er dann auch zurück oder so? Das, ja, weiß nicht, so von wegen, weiß ich jetzt nicht, oder das trifft jetzt nicht zu, oder fantasiert da manchmal trotzdem irgendwas zusammen?
Also es kommt wirklich extrem selten vor, dass er anfängt zu halluzinieren. Wir haben das Modell im Hintergrund natürlich auch so eingestellt, dass die Antworten sehr deterministisch ausfallen und kaum kreative Anteile sozusagen enthalten. Und wenn man diese drei doppelten Böden, vernünftige Aufgabenstellung, vernünftige Feedback-Kriterien plus Kontextmaterial hat, kommt es extrem selten vor, dass Feedback jetzt ein falsches Feedback auswerfen würde. Aber es kommt manchmal vor, dafür haben wir aber auch sozusagen den Schülerinnen und Schülern an die Hand gegeben, dass sie das Feedback von Fiete feedbacken können. Das heißt, sie können genauso wie bei OpenAI mit Daumen hoch, Daumen runter dem KI-Feedback nochmal sozusagen Meta-Feedback mit auf den Weg geben. Und das sieht die Lehrkraft zum Beispiel auch. Das heißt, wenn Schülerinnen und Schüler sich beschweren, weil Fiete vielleicht irgendwas kritisiert hat oder irgendwas bemängelt hat, was sie nicht getan haben, aber sie haben das genau auch eigentlich beschrieben, dann können sie das zum Beispiel auch angeben und dann ploppt das sofort bei der Lehrkraft auf und dann kann die Lehrkraft eben nochmal in das KI-Feedback reingucken. Und wir haben jetzt ja gerade sozusagen über diese Schülerperspektive gesprochen. Es gibt ja aber auch diese Lehrerperspektive bei Feedback, bei Fiete, dass ich eben das KI-Feedback auch immer angezeigt bekomme. Das heißt, die Jugendlichen sind eigentlich diesem Feedback eben nicht schutzlos und hilflos ausgeliefert, sondern die Lehrkraft kann jederzeit sich das Feedback der KI anschauen und kann dann gegebenenfalls eben auch noch eine eigene Rückmeldung geben. Und das ist ja auch ganz, ganz sinnvoll und ganz wichtig. Es geht gar nicht darum, dass eine Lehrkraft gar kein Feedback mehr geben soll, sondern über diese Ergebnisansicht im Lehrer-Dashboard bekomme ich halt Hinweise, wer wirklich eigentlich meine Hilfe braucht und kann dann gezielt mich um einzelne Schülerinnen und Schüler nochmal kümmern. Das heißt, Fiete gibt eigentlich in beide Richtungen Feedback, zum einen für die Schülerinnen und Schüler, für ihre ganz spezifische Aufgabe, die sie gerade bearbeiten, aber auch für die Lehrkräfte, die eine Rückmeldung bekommen über die Wirksamkeit ihres Unterrichts und wo eben Lernen sichtbar gemacht wird, sodass sie dann eben sehen können, wo bestehen wirklich Wissenslücken bei meinen Schülerinnen und Schülern.
Ja, ich habe, also wenn ich das mit Phobos und wenn ich das mit Schul-KI vergleiche, dann ist das ja doch sehr spezifisch. Da hat man jetzt ja nicht als Lehrer zum Beispiel, wie bei den beiden anderen, irgendwie so eine Allzweckwaffe irgendwie zur Verfügung, wo ich sage, jetzt kann ich das ChatGPT einfach mal so ganz frei und offen nutzen, um Unterricht vorzubereiten oder so. Sondern hier geht es ja wirklich primär darum, zum Beispiel bei Hausaufgaben den Schülern Feedback zu geben automatisch. Oder ich habe auch gelesen, es gab jetzt so ein alternatives Prüfungsformat, wo man das Feedback sozusagen als Inhalt der Prüfung genommen hat. Irgendeine Mittelschule hat es, ein Lehrerkollege, glaube ich, weiß jetzt nicht mehr, ob es Kollege oder Kollegin war, an irgendeiner Mittelschule hat auf jeden Fall eine Prüfung mit Fiete geschrieben. Ich weiß nicht, ob habt ihr das oder hast du das mitbekommen? Ich habe jetzt nichts Genaueres darüber, aber Ja, genau. Meine Schlagzeile
es,
gelesen.
Ja, genau. Es gibt schon mehrere.
Wenn du weißt, worum es geht, vielleicht kannst du das kurz erzählen. Ich weiß nicht mal ganz genau, wie es war. Weil, ja, glaube ich, ging es um eine Gliederung und die musste geschrieben werden. Aber mehr weiß ich gar nicht mehr, ja, genau.
Es gibt schon mehrere Beispiele, wo Fiete jetzt noch in Prüfungen eingesetzt worden ist. Ganz oft geht es eben darum, dass Schülerinnen und Schüler jetzt eben auch Überarbeitungskompetenzen nachweisen können. Sprich, sie können in der Klassenarbeit sich zweimal eben Feedback abholen. Und die eine Kollegin, die das jetzt ausprobiert hat, die hat dann sozusagen sich die erste Abgabe angeguckt und auch die finale Abgabe und hat dann eben für beide eine Note entwickelt und hat dann geguckt, inwiefern haben sich jetzt die Schülerinnen und Schüler eigentlich verbessert. Und das Interessante war, das ist jetzt natürlich anekdotische Evidenz, aber bei ihr in der Klasse war es so, dass die Schülerinnen und Schüler sich zwischen 3 und 8 Notenpunkten, also fast 3 Noten teilweise, zwischen den Abgaben verbessert haben. Und das hat mich schon überrascht, dass die da so stark von profitiert haben. Und es hat natürlich auch immer, sag ich mal, so einen psychologischen Effekt, dass Schülerinnen und Schüler ganz oft ja das Problem haben, dass sie dann so auf sich alleine gestellt sind. Und für sie ist es dann, gerade wenn sie ein bisschen psychisch belastet sind oder unter Prüfungsangst leiden, natürlich angenehm, sozusagen so einen KI-Buddy zu haben, den sie zwischendurch zu Rate ziehen können. Also das ist im Prinzip oft so das Prinzip, dass die Schülerinnen und Schüler sich in der Prüfung dann Feedback abholen können, das Feedback dann noch in die Arbeit mit einfließen lassen können, sodass neben den fachlichen auch sozusagen diese Überarbeitungskompetenzen dann in den Prüfungen abgeprüft werden können.
Ja, ich fand die Idee natürlich super spannend, weil ich glaube, dahin gehen ja auch die neueren Benotungen, also mehr zu diesem prozessorientierten Benoten und nicht mehr zu diesem rein ergebnisorientierten, auch in den Naturwissenschaften. Also ich meine, wenn ich natürlich so einen Assistenten, und damit meine ich jetzt nicht nur Fiete, sondern ich mir diesen neuen GPT-O anschaue, wo ich mein Handykamera anmache und meine Hausaufgabe drunter lege und mich dann quasi unterhalte und auf die Lösung innerhalb von 5 Minuten komme, macht es ja eigentlich nur noch Sinn, wenn man lernt, wie ich eigentlich die Aufgabe löse und nicht letztendlich nur die Lösung, wie früher auch beim Nachbarn, halt einfach abschreibe. Also das macht jetzt wenig Sinn. Und es macht auch keinen Unterschied, ob ich es früher beim Nachbarn abgeschrieben habe oder ob ich es jetzt bei ChatGPT abschreibe. Aber ich habe halt jetzt die Chance, den Prozess irgendwie zu lernen und einen Dauerassistenten, den ich immer habe, zu jeder Zeit, nutzen zu können. Und das ist ja hier egal, ob das jetzt Chemie ist, ob das Bio ist oder ob das jetzt Deutsch ist oder auch Mathe.
Ja.
Gerade in Mathe gibt es ja so viele Angebote schon. Da war ich auch am Anfang echt überrascht, dass sich jemand an Deutsch rantraut oder überhaupt an die Sprachen rantraut, weil die Zielgruppe, das war bei mir zumindest vom Gefühl her immer, ja, der MINT-Bereich ist wieder sehr interessiert, Mathe ist sehr interessiert und so weiter. Das ist oft bei den ganzen Digitalisierungstools so, dass gerade die Gruppe sehr interessiert ist und man erfährt dann mehr und mehr auch von denen, geisteswissenschaftlichen Fächern, nicht alle, also wir haben da wirklich Kolleginnen und Kollegen, die da super interessiert sind, aber ich würde mal so im Querschnitt sagen, da sind, glaube ich, die meisten, die da sehr skeptisch sind, weil sie halt auch nichts sehen, was ihnen was bringen könnte oder was die Schüler davon haben, und da war ich dann schon sehr positiv überrascht, dass es jetzt etwas gibt, was in diese Richtung jetzt endlich mal geht, weil ich hatte ja gerade Phobos und Tool-KI erwähnt und da ist es ja mehr so allgemein, ne? Man kriegt quasi ChatGPT Zugang. Und jetzt mach mal, ja, erstell deinen eigenen Assistenten. Das ist natürlich viel freier, aber da muss man auch viel mehr wissen. Also ich muss ja da als Lehrer schon auch wissen, was mache ich hier. Jetzt mit den neuen Assistenten geht es ein bisschen besser, da gibt es ein paar vorgefertigte, aber da war man schon sehr frei. Und hier hat man wenigstens so eine Richtschnur, wo man sich entlanghangeln kann. Ich finde diese Oberfläche sehr selbsterklärend und ja. Also von daher.
Genau, also die beiden, die du jetzt gerade genannt hast, Phobos und Schul-KI, die werden ja auch mal so als KI-Supermarkt bezeichnet. Ganz genereller Zugang eben zu den Sprachmodellen, datenschutzkonform. Und wir bieten natürlich was ganz anderes an. Wir sind eher der KI-Feinkostladen. Also wir haben uns auf Feedback eben konzentriert und versuchen, das Feedback richtig, richtig gut hinzubekommen. Und ich glaube, der große Unterschied ist eben, dass du bei uns oder die Lehrkraft bei uns eben zusammen mit den Schülerinnen und Schülern eigentlich diese Aufgaben konzipiert und beide davon profitieren, weil die Lehrkräfte immer auch sehen können, was die Schülerinnen und Schüler für ein Feedback bekommen, was sie gerade auf der Plattform machen. Man bekommt wirklich eine Live-Auswertung im Unterricht, wenn Schülerinnen und Schüler das Tool einsetzen. Und es ist halt ein ganz anderes Prinzip als das, was Schul-KI und Phobis haben. Von daher kommen wir uns auch gar nicht so in die Quere. Und ich glaube, es gibt halt ganz, ganz viele unterschiedliche Einsatzgebiete. Jetzt hast du ja gerade schon dieses Klausurthema oder Klassenarbeitsthema angesprochen, aber das ist ja, sag ich mal, sehr speziell. Also unsere Lehrkräfte, die Fiete einsetzen, nutzen das vor allen Dingen im Unterricht oder während des Unterrichts, indem sie dann eben zum Beispiel Lehrbuchaufgaben oder auch eigene erstellte Aufgaben einpflegen und den Schülerinnen und Schülern dann im Unterricht eben über einen QR-Code oder Link zur Verfügung stellen, sodass sie die Aufgaben dann bearbeiten können. Das geht auch mittlerweile mit einer Handschriftenerkennung. Das heißt, die müssen die auch nicht jetzt auf dem digitalen Endgerät tippen, sondern sie können sie auch erst in ihrem Heft oder ihrer Mappe aufschreiben und machen dann ein Foto davon, laden das in der App hoch. Und ich bekomme dann als Lehrkraft eben live im Unterricht im Prinzip mit, was meine Schülerinnen und Schüler machen, wo sie vielleicht noch Schwierigkeiten haben und kann dann eben auch im Unterricht sagen, Leute, hört mal zu, ich glaube, wir sollten mal über folgenden Punkt sprechen. Das scheint gerade bei allen ganz schwierig zu sein. Oder was eben auch ein zweites großes Einsatzszenario ist, ist eben das Thema Hausaufgaben. Also ich kann Hausaufgaben einpflegen und auch die Kinder, die dann eben keine unterstützenden Eltern, Erziehungsberechtigten zu Hause haben, können sich dann eben am Nachmittag die Hilfe dann eben von Fiete holen und bekommen dann schon mal ein Feedback. Und als Lehrkraft sehe ich dann eben auch am Ende des Tages, wer hat die Hausaufgaben überhaupt gemacht und gab es vielleicht auch irgendwelche systematischen Schwierigkeiten. Das heißt, ich fische am Anfang der nächsten Stunde nicht im Trüben, sondern sehe sofort, aha, da gab es noch Probleme, das sollten wir vielleicht am Anfang nochmal für alle klären. Das ist ja ganz oft so, dass immer die 2, 3 gleichen Schülerinnen und Schüler sich melden, ihre Hausaufgaben vorstellen wollen, aber von 90% der Klasse weiß ich eben nicht, welche Schwierigkeiten oder Probleme sie bei den Hausaufgaben hatten. Und das ist, denke ich mal, auch ein großer Vorteil eben, dass die Lehrkraft immer mit im Boot ist und dass dadurch dann eben auf der einen Seite alle Schülerinnen und Schüler zu jeder Zeit sich ein Feedback abholen können. Und dass ich aber dann auch zeitliche Ressourcen frei bekomme, die mir dann erlauben, wirklich nochmal ein persönliches Feedback, vielleicht auch mit meinen Schülerinnen und Schülern, die es nötig haben, dann nochmal auszutauschen. Und ich glaube, ein dritter großer Bereich sind dann eben auch das Thema Klassenarbeiten, aber gar nicht so sehr die Klassenarbeit an sich. Das ist wirklich, glaube ich, sehr selten, dass das vorkommt. Aber so die Klassenarbeitsvorbereitung oder auch die Berichtigung im Nachgang kann man jetzt wunderbar eben auch mit Fiete machen. Und wenn, ich weiß nicht, wie das dir geht, aber bei mir ist ganz oft so, dass Schülerinnen und Schüler sich eine Probeklassenarbeit wünschen. Und dann kriege ich irgendwie am Vorabend der Klassenarbeit so um 22 Uhr nochmal eine Mail. Herr Haferkamp, könnten Sie sich das nochmal anschauen? Und da kann ich jetzt... Das kann ich wunderbar bei Fiete einpflegen und dann können die Schülerinnen und Schüler sich auch um 22 Uhr noch ein Feedback dann natürlich von Fiete abholen. Oder eben auch dieses lästige Thema Berichtigung. Das mache ich jetzt wirklich auch, dass die Schülerinnen und Schüler, die Klassenarbeit wird bei Fiete eingepflegt und sie machen dann die Berichtigung durch diese zweimalige Iteration des Feedbacks und dann bekomme ich die digital zurückgespielt, sehe anhand der Fortschrittsbalken, ob sie sich wirklich verbessert haben durch die zweimalige Abgabe. Und das sind so, glaube ich, 3 ganz typische Use Cases, also wirklich die typische Lehrbuchaufgabe, die ich im Unterricht bearbeite, die Hausaufgaben oder eben die Klassenarbeitsvor- und Nachbereitung.
Bei der Nachbereitung, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, ist es jetzt so, dass man dann den Schülern die Arbeit rausgibt und die dann mit ihrer Arbeit nochmal sich selber das Feedback dann einholen oder ist das während der Schulaufgabe oder während der Klassenarbeit oder wie ist es mit der Nachbereitung?
Also die Nachbereitung wäre tatsächlich nach der Klassenarbeit. Das heißt, die bekommen die korrigierte Arbeit von mir zurück und dann steht normalerweise diese lästige Aufgabe der Berichtigung an. Und da wir bei uns an der Schule zum Beispiel auch Klassenarbeiten auch digital schreiben lassen, liegen die Texte ohnehin digital vor. Das heißt, die können die danach dann bei Fiete einfach reinkopieren und sich dann anhand des Bewertungskatalogs, den ich dann eben auch als Feedback-Kriterien eingepflegt habe, nochmal eine Rückmeldung abholen. Und ich habe das im Vorfeld also häufiger getestet. Das heißt, das, was Fiete normalerweise eben bemängeln würde, sind sicherlich eben auch die Dinge, die ich in meiner Korrektur bemängelt habe. Und dann würden die Schülerinnen und Schüler auf der Basis dessen, was ich geschrieben habe, auch auf der Basis dessen, was Fiete angemerkt hat, eben eine Berichtigung anfertigen, können sich da zweimal ein Feedback bei Fiete abgeben und abholen. Und ich sehe dann am Ende, haben sich die Schülerinnen und Schüler tatsächlich verbessert über diese Fortschrittsbalken, die wir ja bei Fiete integriert haben. Und dann ist das im Prinzip für mich die Berichtigung.
Ah, okay. Ja, das kann ich mir vorstellen. Chemie ist es bei mir schon auch, dass die Schüler noch mal am Abend vorher mir schreiben, wie sieht das aus? Habe ich das da richtig gemacht? Kannst du noch mal kurz reinschauen? Ich habe es dann auch mal mit so einem KI-Chatbot probiert und einige haben sich da Übungen generieren lassen, haben dann ein bisschen geübt. Aber das ist natürlich noch nicht so, dass ich dann die Kontrolle darüber habe. Ich kann zwar reinschauen, bei Phobis kann man auch in die einzelnen Chats dann gucken, was passiert da und war das okay, was der Bot da geantwortet hat, aber ja, ich habe das nur einmal ausprobiert. Die Nachbereitung, die geht bei uns ja viel schneller und in Chemie, wie gesagt, das ist ja wie in Mathe, da gibt es vielleicht 2, 3 Lösungswege, aber so eine wirkliche Variantenbreite gibt es da eigentlich nicht. Also das ist dann da, glaube ich, ein bisschen anders. Ja, es waren 2 Sachen, die mir auf der Tagung natürlich entgegengesprungen sind. Es ging ja um all diese ganzen Portale, unter anderem auch über eures, wobei Werbung ja da nie gemacht wird, sondern es wird halt einfach gesagt, dass es die gibt. Also es wird nicht empfohlen oder davon abgeraten, irgendwelche dieser Portale zu nutzen. Und ja, manche haben das schon benutzt und hatten dann entsprechende fundierte Meinung. Eine Sache war natürlich das mit dem Datenschutz, weil in Bayern, also wo ich ja unterrichte, ist es ein bisschen anders, was die Handschriftenerkennung, glaube ich, angeht. Weiß nicht, unterscheidet ihr da vom Bundesland oder müsst ihr da unterscheiden zwischen Bundesländern, was den Datenschutz angeht? Das heißt, die Handschriftenerkennung, hieß es dort, ich kenne mich da nicht ganz so gut aus, was das angeht, ist ein biometrisches Merkmal oder ein auf jeden Fall ein geschütztes biometrisches Merkmal einer Person und darf damit irgendwie nicht so locker gehandhabt werden wie andere Sachen. Und dann hieß es aber auch sofort, ja, aber in anderen Bundesländern ist das wieder ganz anders. Also wie stellt man sich das vor, dass man mit dem Datenschutz in einzelnen Bundesländern so ein Portal dann zur Verfügung stellt?
Ja, es ist total spannend, weil es ist genau wie du gesagt hast, wir haben eine Kooperation mit Sachsen-Anhalt. Da ist die Handschrift laut Datenschützer kein personenbezogenes Datum, ist gar kein Problem. Und in Bayern, die uns jetzt auch geprüft haben, übrigens auch als DSGVO-konform eingestuft haben, war das schon ein Riesenthema mit der Handschriftenerkennung, weil der Datenschützer in Bayern sich genau auf diese Position gestellt hat, dass das natürlich eigentlich ein personenbezogenes Merkmal ist, was da einfließt. Nichtsdestotrotz kann man natürlich durch bestimmte Vorkehrungen trotzdem auch eine OCR-Software sozusagen im Hintergrund arbeiten lassen. Bei uns analysiert die Handschrift also nicht eine KI, sondern es ist im Prinzip eher eine klassische OCR, die Handschrift sozusagen analysiert. Die Handschrift wird auch nicht längerfristig gespeichert, wirklich nur für die Analyse der Handschrift, um dann eben eine digitale Kopie sozusagen davon zu erstellen. Bei uns ist es so, dass wir eben auf Produkte zurückgreifen, die alle in der EU lokalisiert sind. Wir haben extra für Bayern eben auch eine spezielle Datenschutzerklärung zusammen mit der Stiftung Bildungspakt Bayern erstellt, die also allen bayerischen Schulen auch zur Verfügung steht, haben aber jetzt auch einen AVV, also einen Auftragsverarbeitungsvertrag, den wir allen Schulen immer schon direkt zuschicken. Und in Bayern und in Sachsen-Anhalt ist es so, dass man sich auch darauf verständigt hat, das ist sozusagen eine Einverständniserklärung von den Erziehungsberechtigten eingeholt wird, um wirklich ganz auf der sicheren Seite zu sein. Und wenn man diese Dinge erfüllt, dann schafft man es auch, also in Bayern als DSGVO-konform eingestuft zu werden, sodass das Tool eben jetzt auch gut in Bayern eingesetzt werden kann.
Wir haben ja dieses WIDIS, sagt ihr das was? Das ist irgendwie so ein Ja. So eine Art Prüfsystem, oder? Für DSGVO-konforme Unterrichtstools und KI-Tools.
Ja. Genau, also das ist ganz aktuell, wirklich gestern, vorgestern habe ich da angefangen, Fiete jetzt auf Fides zu bringen. Das bedarf ja immer einer längeren Prüfung, aber ich bin ganz zuversichtlich, dass zum Start ins neue Schuljahr Fiete auch über Fides abrufbar sein wird.
Ja, das ist natürlich immer sehr praktisch für uns, weil ich bin ja auch Datenschutzbeauftragter, muss ich mal gucken, ja, was kann man eigentlich benutzen, oder dann ist sowas, wo man sagt, da ist ein Katalog da, da kann ich mal reingucken, ob das da drin ist, natürlich sehr praktisch. Und was man nicht vergessen darf, Bayern hat ja, so habe ich es zumindest jetzt bei Zeit Online gelesen und auf der Tagung wurde es auch angesprochen, kriegen ja jetzt abseits vom Digitalpakt 2.0, der ja noch nicht beschlossen ist, weiß man ja nicht genau, ob der je durchgeht oder nicht, ein eigenes KI-Budget von mehreren tausend Euro pro Jahr, pro Schule, wo sich dann jede Schule selbstständig eindecken kann mit entsprechenden Lizenzen für Portale. Und da wird es natürlich schon gut, wenn man bei Vides irgendwie ist, wo man dann auf die Schnelle schauen kann, ja, schau, hier, da sind die Dinge, die können wir nehmen. Da werden wir jetzt ein, zwei Sachen einfach mal ausprobieren. Ja. Weiß jetzt nicht, wie ihr auf die Schulen zugeht, ob ihr da eine große Werbeoffensive startet oder ob das jetzt über Vides einfach dann ausreicht. Das, ich habe keine Ahnung.
Ja. Weiß nicht. Also wir sind in Bayern ja schon ganz gut präsent über diese beiden Schulversuche, KI at School und Prüfungskultur innovativ, wo wir die Schulen eben auch zusammen mit der Stiftung Bildungspakt Bayern mit Fiete ausgerüstet haben. Ansonsten können die Schulen, interessierte Schulen in Bayern eben auch da über den Bildungspakt oder auch über uns natürlich auf uns zukommen. Es gibt auch schon ganz viele Schulen in Bayern, die Fiete abseits von diesen beiden Schulversuchen nutzen. Es ist jetzt keine spezielle Werbekampagne für Bayern geplant, wobei wir das natürlich auch mit viel Wohlwollen wahrgenommen haben, dass Schulen jetzt so ein eigenes KI-Budget bekommen sollen. Das ist ja auch nicht unerheblich, ich glaube 2.600 Euro pro Schule und Jahr. Und das ist, glaube ich, eben daran gebunden, dass man eben auch auf Fides gelistet ist. Und das ist natürlich für uns jetzt auch nochmal ein weiterer Grund, jetzt schleunigst auch auf diese Plattform zu kommen, obwohl wir vorher eben auch schon in Bayern als DSGVO-konform eingestuft worden sind. Von daher denken wir, dass es auch nicht so lange dauern wird, bis Fiete dort auftauchen wird.
Ja, ich habe von diesem KI at School, war ja auch im Barcamp in einer Sitzung drinnen, wo das erzählt wurde, wie das ablief. Genau, da war es ja auch öfters dabei und wurde jetzt da entsprechend besprochen. Und eine Sache, die da immer wieder kam, war, wie das in der Zukunft ausschauen wird. Viele Deutschkolleginnen und Kollegen hatten den Eindruck, dass es inhaltlich irgendwie manchmal problematisch ist. Die Fragen zum zu dem Stil des Schreibens oder so, da sind sie immer alle total baff, wie toll, ja, gutes Sprachmodell natürlich prädestiniert für, aber wie toll das gemacht wird, auch mit den Kriterien. Aber inhaltlich, jetzt weiß ich nicht, da ich das nie ausprobiert habe, wie man da normalerweise vorgeht, müsste man ja eigentlich den Inhalt des Buches irgendwie auch als eine Feedback-Inhaltskriterium irgendwie hochladen können, weil sonst macht es ja wenig Sinn, weil die meisten haben dann kritisiert, naja, sie waren also mit der inhaltlichen oder mit dem inhaltlichen Feedback nicht so ganz zufrieden. Jetzt weiß ich nicht, was meinen die mit inhaltlichem Feedback? Mhm. Wahrscheinlich wirklich auf den Roman oder auf auf Faust oder sonst was bezogenen Inhalt.
Ja, jetzt springen wir gerade noch mal so ein bisschen an den Anfang zurück unseres Gespräches. Ja. Also ich muss wirklich das Kontextmaterial, auf das ich das Feedback beziehen soll, also zum Beispiel die Romanseiten, wo vielleicht eine Person eben charakterisiert wird, die muss ich dem System natürlich zur Verfügung stellen. Ja. Wenn ich das mache, dann habe ich, glaube ich, mit der inhaltlichen Seite gar kein Problem, weil das Modell dann natürlich sozusagen in diese Buchseiten hineinschaut und extrem gut auch den Inhalt extrahieren kann und auch auf den Schülertext beziehen kann. Ich erlebe aber auch immer wieder, dass im Prinzip Aufgaben angelegt werden, wo es dann heißt, ja, charakterisiere mal Figur XY aus irgendeinem Roman. Und dann wird der Roman halt als Material oder diese Romanseiten als Material nicht angegeben. Und das ist natürlich schwierig, wenn das nicht in den Trainingsdaten dann unbedingt enthalten ist, dann kriegt man da auch wirklich kein gutes Feedback. Also Es bedarf immer dieses Dreiklangs, Aufgabe, Feedback-Kriterien, Material, um wirklich, wirklich gutes Feedback-Ergebnis zu bekommen. Und dann klappt das auch mit dem Inhalt.
Ja, ich glaube, die meisten haben irgendwie den Eindruck, dass ja eigentlich alles Inhaltliche ja schon drin ist. Also es wird ja immer so in der Presse formuliert, OpenAI hat das Internet leer gesaugt. Ja, also das heißt, alles ist jetzt schon da drin. Und dann, glaube ich, haben die meisten den Eindruck, ich muss ja inhaltlich nichts vorgeben, weil das hat das Sprachmodell ja eh schon alles eingelesen. Aber das, was wir jetzt auf der Tagung zumindest mitbekommen haben, vielleicht kannst du das bestätigen, ist schon so, dass, ich meine, letztendlich ist ja auch Fite wie alles, auch Phobis, das ist ja nichts anderes wie eine Benutzeroberfläche für, also ich sage es jetzt mal ganz simpel und wahrscheinlich ein bisschen falsch, aber eine Benutzeroberfläche von ChatGPT. Wenn man diese GPTs hat, dann gibt man ja auch genau Kriterien vor, wie er antworten soll, was er antworten soll, welche Zusatzmaterialien man will und so weiter und so fort. Das nehmt ihr uns quasi alles ab. Alle Einstellungen, alles Feintuning, das nehmt ihr uns alles ab. Aber letztendlich unterhalte ich mich natürlich nach wie vor mit ChatGPT. Und daher kommt quasi dieser Eindruck, dass man sagt, naja, es ist ChatGPT, damit ist doch inhaltlich schon alles gegessen, da muss ich doch nichts vorgeben. Aber dem scheint ja nicht so zu sein, sondern ich kann mit der Eingabe ihn dazu zwingen, sich auch an diese Eingaben zu halten. So wie ich das verstanden habe, geht es quasi nahezu zu 100%, das war mir nicht klar, dass ich mit einem Material und mit Vorgaben dieses Sprachmodell quasi dazu zwingen kann, sich an diese zu halten und so gut wie gar nicht abzuweichen von dem, was ich ihm vorgebe. Das war mir jetzt nicht so klar. Ich hoffe, ich habe das richtig verstanden.
Genau so ist das, ne? Also wir haben natürlich genauso wie alle anderen Tools auch im Hintergrund die gängigen Sprachmodelle, ob das jetzt GPT-4 ist oder Claude 2 oder wir nutzen eben als weiteres Sprachmodell zum Beispiel noch die Sprachmodelle von Mistral, dem französischen Sprachmodell. Aber im Endeffekt klemmen an all diesen Tools im Hintergrund natürlich die APIs, also die Schnittstellen der großen gängigen Sprachmodelle. Und man unterhält sich dann im Endeffekt im Prinzip entweder mit GPT-4 oder mit Mistral oder mit Claude. Und die sind natürlich, haben die gigantische Datenmengen in ihren Trainingsdaten, aber es ist in der Tat so, dass bestimmt natürlich auch urheberrechtlich geschützte Werke da nicht drin sind. Ich hatte am Anfang so ein bisschen das Problem, dass ChatGPT auch die deutsche Lyrik des Beginn des 20. Jahrhunderts offensichtlich noch nie was von gehört hatte. Also wenn man sich da auf ein Gedicht beziehen wollte, musste man das wirklich angeben. Ansonsten hat er angefangen, alles Mögliche zu fantasieren. Und es ist also immer sinnvoll, dass man das Kontextmaterial sozusagen angibt. So ein bisschen wie bei den Bots, da muss ich ja auch Materialien hochladen, damit diese Bots dann auf dieses Material zugreifen können, das verarbeiten können. Und das machen wir im Prinzip auch. Das heißt, das Material, was die Lehrkräfte hinterlegen, das wird nochmal ganz besonders sozusagen von dem Sprachmodell analysiert und in der Antwort berücksichtigt und gewürdigt. Das heißt, ich zwinge sozusagen GPT-4 oder Mistral dazu, sich das Material anzuschauen und in dem Feedback auch zu berücksichtigen. Und wenn ich das nicht angebe, dann kann es halt sein, dass ich wirklich so eine Larifari-Antwort bekomme, wo das so sehr oberflächlich klingt.
Ja, genau. Also so war... Vielleicht war das genau auch das. Also es ist natürlich auch nachzusehen, das ist alles neu für uns. Nicht jeder denkt quasi daran, dass er da noch das Inhaltliche mit berücksichtigt. Kann natürlich sein, das weiß ich nicht. Ja, cool, ich hätte noch eine abschließende Frage, die mich persönlich interessiert. Wie seid ihr auf diesen Namen gekommen, also Fite? Wie kommt man auf, im Zusammenhang mit KI oder auch mit Feedback? Oder ich meine Feedback, okay, da steckt vielleicht irgendwie noch, könnte ich mir assoziieren, aber mehr... Wie kommt man oder wo kommt es her?
Also es klingt, glaube ich, erstmal ganz gut. Fite Feedback, so ein bisschen so, ist das so ein kleines Sprachspiel. Ansonsten mein Co-Gründer Malte, der kommt aus Kiel und heißt mit Nachnamen Hecht. Da haben wir uns überlegt, es sollte irgendwas mit einem Fisch sein. Deswegen sind wir sozusagen auf den Fisch gekommen. Wir machen aber auch gerade die Erfahrung, dass der Name oft als ein bisschen sehr arg norddeutsch, gerade wenn man jetzt nach Bayern guckt, empfunden wird. Ja, und international vielleicht auch nicht so gut funktioniert. Also da überlegen wir gerade, ob wir noch so einen kleinen Rebrand vornehmen und dann Fiete vielleicht demnächst vielleicht noch mal ein bisschen anders heißt. Aber der Fisch wird uns auf jeden Fall erhalten bleiben. Aber der Name hat jetzt keinen ganz tiefen Sinn. Er gefiel uns einfach als Sprachspiel sozusagen auf Fiete. Und wie gesagt, hat so ein bisschen eben vielleicht diese norddeutsche Gründungsgeschichte hat da auch mit reingespielt.
Naja, ja, cool. Ja, gut, international. Weiß nicht. Manchmal ist man ja gerade auch auf solche doch sehr eingängigen Namen irgendwie gar nicht, fährt man gar nicht so schlecht. Aber stimmt schon, ja. Sehr speziell. Okay, du Hendrik, wir sind schon bei 40 Minuten. Ich würde sagen, wir haben eigentlich die wichtigsten Punkte durchgesprochen. Ich würde mir wünschen, dass der Podcast große Verbreitung findet, dass auch die Deutschkolleginnen und Kollegen sagen, ah, jetzt haben wir auch mal was wir anmelden können, nicht nur immer Mathe und MINT. Und ja, das käme euch ja zugute. Deswegen hoffe ich mal, dass möglichst viele mitbekommen. Da gibt's was, schaut's in Videos rein, da ist es bald gelistet, denke ich mal. Ich denke, du hast da völlig recht. Also wenn das schon vorgefasst wurde in die DSGVO von Bayern, dann wird es nicht lang dauern. Und noch ist das KI-Budget ja nicht frei. Also ich denke mal frühestens zum nächsten Schuljahr. Und dann geht's eigentlich los, dass die, denke ich, Schulleiter schauen, wie ist der Bedarf. Und dann werden die Fachschaften sich melden. Und dann eben nicht Fiete vergessen für eben die Sprachen. Ja, und dann haben wir vielleicht noch ein bisschen Geld übrig für noch einen zweiten, für die anderen Fächer. Ich sag vielen Dank und viele Grüße nach, wo hockt ihr? Im Norden irgendwo?
Genau, also Kiel und
Sitz,
Kiel. In der Nähe von Gütersloh sitze ich jetzt, genau.
Alles klar. Dann Grüße in den Norden.
Vielen, vielen Dank, Dirk, dass ich heute bei dir Gast sein durfte und hat mich sehr gefreut.
Gerne, du, alles klar. Grüße, gell? Ciao.
Ciao.
Ja, und das war's schon wieder. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt.